Die folgende Sendung wird unterstützt vom Katholischen Fonds für weltkirchliche und entwicklungsbezogene Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit und durch Mission Eine Welt aus Mitteln der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. In der nächsten Stunde geht es bei uns um das Thema deutsche und europäische Flüchtlingspolitik. Dazu sprechen wir ausführlich mit Rebecca Kilian-Mason, Geschäftsführerin des Münchner Flüchtlingsrates. Wir hören, was Politiker verschiedener Parteien zur aktuellen Flüchtlingspolitik zu sagen haben, und wir lassen Verena Papke von SOS Mediterranee zu Wort kommen und hören, was sie vor allem zu den europäischen Entscheidungen und Entwicklungen zu sagen hat. Eine interessante Stunde wünscht Ihnen Lena Kronauer. Nach wie vor ist der Migrationsdruck in Richtung europäischem Festland hoch. Jeden Tag machen sich Menschen, die aus ihrer Heimat fliehen müssen, vor Krieg, Verfolgung und Armut auf den Weg nach Europa und hoffen dort Schutz zu finden. Viele Menschen werden aus Seenot gerettet, viele sterben. Erreichen sie das Festland, harren sie in Auffangstationen der Dinge, die da kommen und oft lange auf sich warten lassen. Und obwohl die Lage brisant und menschenunwürdig ist, können sich die europäischen Politiker nicht verständigen. Gemeinsame Standards für Asylverfahren, die Verteilung der Menschen auf alle EU-Staaten, diese und weitere Punkte sind nach wie vor offen und vor allem Streitthema. Fangen wir in Deutschland an. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Asylsuchenden in Deutschland deutlich zurückgegangen. Wie das Bundesinnenministerium mitgeteilt hat, waren es 2017 knapp 187.000 Menschen, die hier um Schutz baten. Im Vorjahr zählten die deutschen Behörden noch 280.000 Asylsuchende. Die bisherige Bundesregierung feiert sich und hält die Flüchtlingskrise für beendet. Die Strategie, mit der Deutschland es geschafft hat, dass die Zahl der Asylsuchenden so drastisch sinkt, geht auf Kosten der Flüchtlinge. Wir haben darüber mit Rebecca Kilian-Mason gesprochen, Geschäftsführerin des Münchner Flüchtlingsrates.
Naja, also wenn wir momentan die deutsche oder auch die europäische Politik betrachten, dann ist es sehr viel verbunden mit Abschreckung und Abschottung. Also wir haben Grenzkontrollen wieder eingeführt. In Deutschland wird versucht, das Asylsystem in jeglichen Formen zu verschärfen, Rückführungen schneller durchzuführen, das Asylverfahren hier zu erschweren, den Leuten auch soziale Komponenten abzusprechen, wie zum Beispiel die Familienzusammenführung für bestimmte Flüchtlingsgruppen auszusetzen, Leistungskürzungen im Asylverfahren, Sanktionen. Also es werden alle möglichen Mittel herbeigezogen. Ein großes Beispiel wären noch die Transitzentren, in denen Leute völlig isoliert werden, wo möglichst keine Information oder Beratung möglich ist, in denen die Leute wirklich abgeschottet sind und ganz schnell durch ein Asylverfahren geschleust werden. All diese Mechanismen sollen dazu führen, das hier den Leuten zu erschweren und natürlich auch Neuankommende abschrecken, also zu verbreiten. In Deutschland ist es gar nicht so toll und das soll letztendlich dazu führen, dass weniger Geflüchtete nach Deutschland wollen.
Ist das eine zielführende Strategie Ihrer Meinung nach?
Nein, man muss sich anschauen, wo der Großteil der Menschen herkommt, die zu uns kommen. Die kommen aus Ländern wie Syrien, dem Irak, Afghanistan. Die verlassen ihr Land nicht, weil sie irgendwo hinwollen, wo es gerade schöner ist, sondern die verlassen ihr Land, weil sie einfach existenzielle Nöte haben, weil sie Angst um ihr Leben haben, weil sie dort keine Perspektive und keine Zukunft haben. Und dann ist es hier natürlich erschwerlich, was die deutsche Politik im Moment betreibt. Das belastet die Leute auch stark. Das wird auch für ihre Zukunft hier starke Konsequenzen haben, in psychischer Hinsicht, in Integrationshinsicht. Aber es wird niemanden davon abhalten, hierher zu kommen, weil einfach die Push-Faktoren so viel größer sind als das, was sie hier dann vielleicht erwartet oder nicht erwartet.
So im Vergleich mit unseren europäischen Nachbarn, also immerhin nehmen wir ja welche auf. Es gibt ja auch europäische Nachbarländer, die jetzt sagen, nee, wir nehmen von vornherein keine auf. Sind wir da trotzdem noch die Humaneren? Kann man das überhaupt vergleichen?
Also es ist schwer, verschiedene Länder da zu vergleichen. Wenn man jetzt Länder hat wie Griechenland oder Italien, die einfach die ersten Länder sind, in denen Geflüchtete ankommen, die mit viel höheren Zugangszahlen zu kämpfen haben, die oft gar nicht in der Lage sind, ein vernünftiges System aufzubauen, weil sie einfach nicht in der Lage wären, so viele Menschen wirklich bearbeiten zu können in ihrem Asylverfahren und wo die Verantwortung auch einfach von den zentraleuropäischen Ländern ausgelagert wird, kann man dann schwer mit Deutschland vergleichen. Gleichzeitig muss man auch sagen, Deutschland steht wirtschaftlich sehr gut da. Wir sind ein Land, was seit Jahrzehnten Migration hat. Also wir sind ein Einwanderungsland. Wir haben Erfahrungen damit und wir haben die wirtschaftlichen Kapazitäten, damit umzugehen. Von dem her, mit dem Finger auf andere zu zeigen, wie jetzt Länder wie Polen oder Bulgarien, wo es sehr viel schwieriger ist, für Geflüchtete unterzukommen oder auch überhaupt aufgenommen zu werden, Länder, die komplett verweigern, jemanden aufzunehmen, ist natürlich leicht. Also es ist natürlich verwerflich, dass in diesen Ländern diese Dynamik herrscht. Aber deswegen ist es für uns noch lange keine Begründung, dass wir Asylsuchende schlecht behandeln. Wir haben einfach eine Verantwortung, wir haben eine menschenrechtliche Verantwortung, wir haben eine Verantwortung als wirtschaftlich starkes Land, als Land, was in der Lage wäre, viele Geflüchtete aufzunehmen, eine gute Integrationspolitik zu machen, eine starke Integrationspolitik zu machen, und das verfehlen wir im Moment ganz massiv.
Und warum will Deutschland das nicht? Fehlt uns die humanitäre Ader quasi?
Es ist schwer zu sagen, also die Frage ist, wer ist Deutschland? Ja? Also momentan ist mein Eindruck, dass die Politik hier sehr stark auf ein paar sehr laute Stimmen aus der rechten Ecke aufspringt und versucht, denen oft schon vorzugreifen im Endeffekt und da am rechten Rand Stimmen zu fangen oder eben zu beruhigen. Und das, denke ich, ist falsch. Also die Politik müsste hier mehr Zuversicht verbreiten, dass wir durchaus in der Lage sind, der Zuwanderung von vielen Geflüchteten positiv umzugehen, da auch Positives daraus zu schöpfen, auch unserer Verantwortung gerecht nachzukommen. Von dem her, ich würde nicht sagen, dass die deutsche Bevölkerung per se dagegen ist. Also es gibt da gespaltene Meinungen, ist auch okay, dass es verschiedene Meinungen gibt, aber ich glaube, es gibt sehr viel bessere Lösungen als die, die wir jetzt haben. Und wir haben mit sehr vielen ehrenamtlichen und engagierten Menschen zu tun, bei denen wir sehr wohl sehen, da ist die Bereitschaft da, noch mehr Menschen aufzunehmen und hier auch dran zu arbeiten.
Dann stelle ich die Frage anders. Warum tut die deutsche Politik nichts? Die wissen ja, wie viel Geld wir in den Kassen haben, was wir leisten können, wie viel Leerstand es auch gibt, wo man gut Leute unterbringen könnte. Warum reichen diese Argumente nicht aus, um zu sagen, ja, wir werden unserer humanitären Aufgabe gerecht, unserer Pflicht auch?
Also ich befürchte, es ist eine Feigheit, einfach mal eine starke Position beziehen zu müssen, die vielleicht von einigen Seiten kritisiert wird, die auch nicht im ersten Moment vielleicht von allen als gut erkannt wird, aber langfristig einfach sinnvoll ist. Das ist einfach so eine Ad-hoc-Politik, die betrieben wird, um schnell Stimmen zu fangen. Wir haben jetzt gerade in Bayern einen Wahlkampf, jagt den nächsten. Es ist einfach reine Politik zum Stimmenfangen, aber es ist, glaube ich, nicht für eine Gesellschaft in Deutschland eine langfristig durchdachte Strategie, die allen nützen wird und die unserer Verantwortung nachkommt.
Rebecca Kilian-Mason ist durch ihre Arbeit im Münchner Flüchtlingsrat nah an den Neuankömmlingen in Deutschland und ihren Problemen dran. Woran fehlt es Ihrer Meinung nach in Sachen Integration?
Ganz wichtige Punkte, wenn Menschen hier in Deutschland ankommen, sind einfach eine Unterbringung, die möglichst nah an der deutschen Bevölkerung ist. Das heißt, keine riesen Camps, keine riesen Lager, auf keinen Fall Transitlager, wo Menschen isoliert werden, keinen Zugang zur deutschen Bevölkerung haben und einfach stigmatisiert werden auch. Das ist ganz wichtig. Die längerfristige Unterbringung nach Möglichkeit wirklich in Wohnungen, in einer Gemeinschaft mit einem deutschen Umfeld ist extrem wichtig, damit einfach die Anknüpfungspunkte bestehen. Weil so ein Flüchtlingslager ist immer was Abschreckendes. Das ist eine Hürde für beide Seiten und es isoliert die Menschen unglaublich. Dann Bildungsmöglichkeiten vom ersten Tag an, also wirklich deutschlandweit das ermöglichen, dass Leute Deutsch lernen. Egal, ob diese Person dauerhaft hier bleiben wird oder nicht. Es ist einfach wichtig, dass sie ihre Zeit hier sinnvoll nutzen kann. Und wenn man von Entwicklungszusammenarbeit spricht, denke ich, jeden Menschen, den ich hier ausbilde, selbst wenn der jemals wieder zurückkehren muss, ist das eine Form von Entwicklungszusammenarbeit. Also auch damit trägt man zu was bei. Und es ist einfach ein Mensch. Und ich halte es für unglaublich wichtig, dass Menschen, die hier ankommen, auch menschenwürdig behandelt werden und dass man jede Person an sich sieht und fördert. Ein weiterer Faktor, was gerade in Bayern massiv schiefläuft, ist die Arbeitserlaubnis. Die meisten Menschen, die zu uns kommen, haben eine extrem hohe Motivation und auch einen Bedarf zu arbeiten. Die wollen sich hier einbringen, die wollen in der Gesellschaft ankommen, die wollen Teil dieser Gesellschaft sein und arbeiten und Geld verdienen. Und das wird politisch hier extrem unterbunden. Also in Bayern wird ganz oft die Arbeitserlaubnis versagt. Bestimmte Personengruppen dürfen gar nicht arbeiten. Und das ist einfach ein massiver Einschnitt in die Integration hier. Auch psychisch bedeutet das für die Leute ganz schreckliche Einschränkungen. Also wenn ich jahrelang hier bin und keine Möglichkeit habe, mich wirklich zu betätigen und zu arbeiten, mich weiterzuentwickeln, das führt einfach auch zu psychischen Schäden. Und der Großteil dieser Leute wird hier dauerhaft sein oder sehr lange sein. Und jeden Tag, den sie hier nicht arbeiten oder sich weiterbilden dürfen, ist ein verlorener Tag.
In politischen Debatten schwebt dann immer diese Obergrenze mit dabei. Muss man das steuern? Was halten Sie überhaupt von so einer Obergrenzendebatte?
Nein, also eine Obergrenze darf es und kann es nicht geben. Jeder Mensch, der in Deutschland um Asyl anfragt, jeder Fall muss geprüft werden. Das ist einfach notwendig, um zu wissen, hat diese Person ein Anrecht auf Asyl. Da irgendwelche Obergrenzen festzulegen, halte ich für fatal. Und nicht die ganze Welt will zu uns. Dieser Vorwurf ist, oder diese Aussage ist Unsinn. Niemand verlässt sein Heimatland gerne. Niemand verlässt sein Umfeld, seine Freunde, seine Familie, das, was er kennt, was er sich aufgebaut hat, gerne. Das sind nur Menschen, die wirklich keine andere Option sehen. Das ist momentan leider ein nicht sehr kleiner Teil der Menschheit, weil einfach die weltpolitische Lage so ist. Aber selbst von den Leuten, die im Heimatland keine Option sehen, kommt nur ein ganz kleiner Teil nach Deutschland und will auch nur ein ganz kleiner Teil nach Deutschland. Viele Leute halten sich lieber in einem kulturellen Umfeld auf, was sie kennen. Das heißt, sie gehen in Nachbarländer oder in Länder, die sie schon kennen, in die sie Verbindungen haben. Also Deutschland ist nicht der Anlaufpunkt der Welt. Von dem her braucht es keine Obergrenze, sondern einfach weitere gute politische Arbeit, damit sich in der Weltsituation vielleicht was verändert und das insgesamt die Fluchtursachen nachlassen, aber keine Grenzen.
Dann wollen wir doch mal hören, was die Politiker hierzulande aus den verschiedenen Parteien zur Flüchtlingspolitik sagen. Vor allem im Hinblick auf die abgeschlossenen Sondierungsgespräche und die bevorstehenden Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD. Fangen wir mal mit den Parteien an, die derzeit erneut über die Koalition verhandeln. Wir hatten zum Beispiel Florian Post, SPD-Politiker aus dem Münchner Norden und Mitglied des Deutschen Bundestags am Telefon. Union und SPD hatten sich ja bei ihren Sondierungen für eine Obergrenze ausgesprochen, was den Flüchtlingszuzug angeht.
Es gibt keine Obergrenze, da muss ich gleich mal einhaken. Es ist sehr wichtig für uns als SPD, dass wir uns klar zu völkerrechtlichen Verpflichtungen bekennen. Eine Obergrenze steht so im Sondierungspapier nicht drin. Es steht eine Absicht drin, eine Zahl, die nicht überschritten werden soll. Und da gilt es natürlich auf europäischer Ebene Anstrengungen zu unternehmen, dass das auch nicht geschieht.
Die Union spricht von Obergrenze, die SPD nicht. Und was sagt dazu Nicole Gulke von den Linken?
Ja gut, ich meine, jetzt versucht sozusagen jeder sein Klientel zu besänftigen und das in seinem Sinne zu deuten. Mein Eindruck ist schon klar der, dass die Unionsparteien es schon geschafft haben, bei diesen Sondierungsergebnissen ihr elektorales Übergewicht, sage ich mal, auch tatsächlich ja in diesen Sondierungsergebnisse reinzuschreiben. Ich habe auch ehrlich gesagt die SPD auch schon in der letzten großen Koalition nicht als das Bollwerk wahrgenommen, ja, in diesen Fragen. Also gerade auch zum Beispiel in Fragen Asylpolitik und so weiter. Insofern sind meine Hoffnungen, dass es der CSU nicht gelingt, in einer großen Koalition ihre Wünsche durchzusetzen, die sind relativ gering.
Die Grünen werfen Union und SPD nach den Sondierungen Unmenschlichkeit in der Flüchtlingspolitik vor. Margarete Bause erklärt, wieso.
Das ist ein wirklicher Rechtsruck bei Flucht und Asyl, was wir da sehen. Da hat sich wirklich weitgehend die CSU durchgesetzt, die ja da auch entsprechend triumphiert hat gleich und aus deren Sicht nicht ganz zu Unrecht, muss man ehrlicherweise sagen. Also wenn wir uns anschauen, Familiennachzug, auch so ein Thema, wo wir ja wirklich Tage und Nächte lang verhandelt haben, weil es für uns natürlich ein ganz wesentliches Thema ist, also dass man gerade die Kinder nicht im Kriegsgebiet lässt und sagt, naja, dann warten wir mal, bis sich vielleicht irgendwie der Krieg verzogen hat, sondern dass man was tut zu deren Schutz und dass die natürlich nachreisen dürfen. Da ist jetzt irgendwie verhandelt worden, erstmal bleibt der Familiennachzug ausgesetzt, also die Kinder dürfen nicht nachziehen. Und dann, wenn sie sich, wenn sie ein Gesetz gemacht haben, dann sind es 1000 Personen pro Monat, die nachreisen dürfen. Wenn wir mal davon ausgehen, dass es ungefähr 60.000 sind, die den Familiennachzug in Anspruch nehmen würden, dann ist diese Zahl kaum mehr als die bestehende Härtefallregelung. Und das ist einfach grausam gegenüber den Betroffenen. Und es ist auch ein Rückschlag für die Integration hier, weil man sich natürlich umso besser integriert, je mehr man sozusagen auch im Familienzusammenhang hier leben kann. Zweiter Punkt sind diese Rückführeinrichtungen, wie wir sie ja in Bayern haben. Und das soll jetzt flächendeckend in ganz Deutschland gemacht werden. Und dort sollen alle, die keine gute Bleibeperspektive haben, drin bleiben, auch Kinder und Jugendliche, auch unbegleitete minderjährige Flüchtlinge müssen da drin bleiben. Und das ist aus meiner Sicht menschenrechtlich gesehen eine Katastrophe. Wenn man sich anschaut, was gilt als gute oder schlechte Bleibeperspektive, Afghanen zum Beispiel gelten als Gruppe mit schlechter Bleibeperspektive. Also man züchtet sich da dann die nächsten Probleme. Das werden riesige Lager sein, wo Kinder und Jugendliche kaserniert werden. Und das ist für mich eine echt grausame Vorgehensweise. Und ich glaube, da darf man auch mit Kritik nicht sparen.
Die Union und die SPD bezeichneten die Flüchtlingskrise als beendet. Wie stehen Sie dazu?
Na, wenn es so einfach wäre und sagt, oh, die Krise ist vorbei, wunderbar. Wenn wir uns in die Welt, wenn wir uns in der Welt umschauen, dann sind mehr Menschen denn je auf der Flucht vor Kriegen, aber auch vor Umweltkatastrophen, vor Hunger, vor Dürren. Dann zu sagen, wir haben mit dem allen nichts zu tun, das ist einfach, man versucht, die Augen vor der Realität zu verschließen. Wir haben weltweite Fluchtbewegungen, die leider nicht weniger werden. Es ist auch gerade, was das Thema Fluchtursachen bekämpfen angeht, auch da sehr, sehr dünn dieses Sondierungsergebnis. Das heißt, wir werden das Thema Flüchtlinge, Flucht, warum Menschen zur Flucht gezwungen sind, nicht dadurch irgendwie zum Besseren wenden, indem wir sagen, es gibt keine Flüchtlingskrise, es gibt sie massiv. Wir haben nicht nur eine Verantwortung dafür, alles zu tun, was in unseren Möglichkeiten steht, Menschen zu helfen, Rüstungsexporte so weit wie möglich eben zurückzudrängen, die ja auch wieder zu Krieg und Krisen und Flucht führen, sondern wir müssen eben auch global uns die Dinge anschauen und sagen, was können wir tun, hier in Deutschland, aber auch weltweit, damit Menschenrechtsverletzungen, gerade von Flüchtlingen, eben auch gemindert werden, damit wir Menschen unterstützen können, damit wir humanitäre Hilfe leisten können. Ein Riesenthema. Und wenn irgendjemand sagt, das Thema ist geklärt und beendet, dann muss ich ihm sagen, hey, mach doch mal bitte schön die Augen auf und schau in die Welt.
Die europäische und deutsche Flüchtlingspolitik ist Thema in dieser Stunde. Vor allem geht es um die Frage, was läuft schief und welche Änderungen braucht es? Werfen wir nun einen Blick auf die europäische Flüchtlingspolitik. 2017 sind deutlich weniger Migranten in Italien und Griechenland angekommen. Das liegt vor allem daran, dass der Weg durch die Abschirmung, durch die libysche Küstenwache und die noch immer währende EU-Türkei-Vereinbarung abgeschnitten ist. Wie haben die EU-Länder die ruhigere Zeit genutzt? Gar nicht, könnte man meinen. Die Verteilung der Flüchtlinge innerhalb Europas ist nicht zu Ende gebracht worden und das gemeinsame europäische Asylsystem steckt fest. Verena Papke von SOS Mediterranee macht der Europäischen Union Vorwürfe.
Wir werfen der Europäischen Union vor, dass sie Millionen, viele Millionen in den Aufbau der libyschen Küstenwache steckt und auch in Detention Center, die eigentlich keine humanitären Ansprüchen genügen, wo man eigentlich keine Menschen hin zurückschicken kann. Und auch, dass sie sich eigentlich nicht schützend vor die Seenotrettungsorganisationen stellt, sondern dass sie eigentlich in der Vergangenheit sie eher kriminalisiert hat und eher uns den Schleppervorwurf gemacht hat, als anzuerkennen, dass wir dann humanitäre Arbeit leisten und einfach sagen, dass Menschen vor den Toren Europas nicht ertrinken dürfen.
Warum macht die EU hier so wenig? Warum unterstützen die nicht Sie von SOS Mediterranee, sondern die libysche Küstenwache?
Weil man, und das kann man an vielen Grenzabkommen sehen, nicht möchte, dass diese Menschen irgendeinen Weg nach Europa finden. Ich glaube, die Antwort ist eigentlich so einfach, dass wenn man sieht, welche Grenzabkommen es gibt und nicht nur in Libyen, sondern auch in Transitländern, dann sieht man, dass die neuen Grenzen Europas eigentlich in Afrika liegen und dass die Europäische Union und auch die Bundesregierung ja viel, viel Geld da reinsteckt, dass die Afrikaner und auch andere Geflüchtete eigentlich keinen Weg mehr nach Europa finden.
Viele werfen ja den Hilfsorganisationen auch vor, dass die Flüchtlinge nur sich ins Meer stürzen, weil sie wissen, da sind helfende Schiffe. Wie reagieren Sie auf solche Vorwürfe?
Ich selber und auch viele andere Organisationen wissen von Geretteten, dass die Menschen eigentlich nicht nach Europa wollen, sondern sie wollen weg dort, wo sie herkommen. Und das kann man oft verstehen, dass sie Terror, Folter und auch anderen letztendlich Menschenrechtsverletzungen unterlegen sind, dass sie letztendlich als Push-Faktor ihre Länder verlassen und auch Libyen verlassen, wenn man hört, was in den Detention-Centern, in den Aufnahmelagern eben los ist. Und deswegen muss man eigentlich über Push-Faktoren und nicht über sogenannte Pull-Faktoren, das sagt man ja, die Leute flüchten, weil sie wissen, dass sie gerettet werden. Das ist so nicht, sondern sie gehen, weil sie gehen müssen. Und ob sie gerettet werden, das wissen sie gar nicht. Wir wissen aber, dass die Menschen lieber sterben oder ertrinken würden, als zum Beispiel in Libyen zu bleiben.
Aber könnte denn die EU oder auch Deutschland überhaupt dazu beitragen, Fluchtursachen zu verhindern oder zu minimieren? Also es ist ja oft auch ein Konflikt innerhalb des Landes, wo wir jetzt gar nicht so viel Einfluss drauf haben, oder?
Genau, ich glaube, die Debatte ist auch eine größere. Ich habe das Gefühl, man denkt eigentlich nur noch in Grenzabkommen und man denkt eigentlich nur noch darüber nach, wie kann man eigentlich schaffen, dass die Menschen nicht mehr nach Europa kommen. Und ich fand das heute eigentlich sehr schön, dass zumindest aufgemacht wurde, dass wir hier ein Wirtschaftssystem haben, wo auch Europa und europäische Bürgerinnen und Bürger unwissentlich oder wissentlich dazu beigetragen haben, dass Konflikte in vielen Ländern Afrikas entstanden sind oder auch verstärkt wurden. Und man einfach sehen muss, dass wir unseren Beitrag dazu leisten. Und ich glaube, es wäre wert, diese Debatte auch mal zu führen und nicht so zu tun, als kämen die Menschen, weil Europa so toll ist, sondern zu sehen, warum kommen sie eigentlich und was sind eigentlich die Gründe, warum sie flüchten und was haben wir eigentlich selber damit zu tun.
Ja, aber könnten wir tatsächlich was tun, um diese Fluchtgründe zu minimieren? Also diese Fluchtursachenbekämpfung, ist das überhaupt realistisch?
Also ich habe ein Problem mit dem Wort Fluchtursachenbekämpfung, wenn man das Gefühl hat, man packt jetzt alles darunter, um sich ja nicht damit auseinanderzusetzen, dass Menschen flüchten und dass sie übrigens auch immer ankommen werden. Also ich glaube, diese Naivität, wir haben ja heute Abend viel über Naivität gesprochen, dass man mit Grenzkontrollen Menschen zurückhalten kann, ist, glaube ich, völlig naiv, sondern sie werden immer andere Fluchtwege finden. Es werden immer mehr Menschenhändler daran verdienen. Es wird nur mehr Tote geben und es wird mehr Geld kosten. Und ja, natürlich bin ich auch dafür, dass man in den Herkunftsländern Lösungen findet, dass die Menschen in ihrer Heimat bleiben können. Aber ich sehe das einfach auf die nächsten Jahre und Jahrzehnte nicht.
Und was sagt Rebecca Kilian-Mason vom Münchner Flüchtlingsrat zur europäischen Flüchtlingspolitik?
Es ist leider so, dass die EU-Politik momentan auch sehr stark auf Abschottung gepolt ist. Es werden Verträge mit Drittstaaten gemacht, die dafür sorgen sollen, dass uns die Flüchtlinge vom Leib gehalten werden sozusagen und das mit allen Mitteln. Also wenn man die neuesten Berichte aus Libyen sich anschaut, das ist was, was wir schon seit Jahren von Geflüchteten erfahren, dass in Libyen unhaltbare Zustände sind, dass es dort massive Menschenrechtsverletzungen gibt. Gleichzeitig versucht die EU mit solchen Staaten Abkommen zu schließen. Es wird ein Grenzschutz betrieben, der Leute zurückschickt ins Mittelmeer, gemeinsam mit Staaten wie Libyen. Es gibt den Türkei-Deal, der auch dazu führt, dass Leute mehrfach versuchen, nach Griechenland einzureisen, wieder zurückgeschoben werden, jedes Mal ihr Leben aufs Neue aufs Spiel setzen. Und es gibt kaum noch legale Wege, sein Recht auf Asyl praktisch einzufordern. Weil um mein Recht einzufordern, muss ich in einem Land ankommen, in einem europäischen Land und dort auch die Möglichkeit haben, mein Asylgesuch zu stellen. Und das wird massiv unterbunden.
Ein vielfach kritisierter Punkt ist ja auch das Dublin-Verfahren, die Aufteilung oder beziehungsweise dass Flüchtlinge erstmal in den Ländern, in denen sie ankommen, ihren Asylantrag stellen müssen. Ist das überhaupt bei so einer Menge an Menschen, die versuchen, sich in Sicherheit zu bringen, möglich, dieses Verfahren durchzuziehen und sollte das nicht gelockert werden? Oder ist es generell eigentlich schon erstmal logisch, das so zu verfahren?
Also das ist ein sehr ungerechtes Verfahren, einfach für die europäischen Randstaaten, die mit massiven Zuwanderungen, mit einfach hohen Zahlen zu tun haben. Die können das rein faktisch gar nicht bewältigen. Und da muss einfach ein anderes Verteilungssystem her, was relativ schnell und unbürokratisch funktioniert. Dass Leute, wenn sie ankommen, mit bestimmten Präferenzen auf Länder verteilt werden, sodass es einfach europaweit einen Verteilungsschlüssel gibt, wie es ja auch innerhalb Deutschlands zum Beispiel gibt. Und das muss relativ schnell funktionieren, weil sonst haben wir wieder das Nadelöhrproblem, dass Leute in irgendwelchen Hotspots festsitzen und dort nicht wegkommen und dass es dort zu massiven Verschlechterungen der Situation kommt.
Man sieht ja immer wieder die Bilder von diesen Flüchtlingslagern. Also Sie haben jetzt Libyen angesprochen, was ja sicher ganz, ganz massiv menschenunwürdig ist, aber auch in den europäischen Randstaaten sieht es nicht wirklich besser aus. Auch da ist humanitäre Notlage. Kann man denn solche Punkte, wo so viele Menschen auf einmal ankommen, überhaupt menschenwürdig gestalten?
Also ich denke, es ist relativ schwierig, wenn so eine wirklich Massenbewältigung notwendig ist. Das ist eine extreme Herausforderung. Ich glaube, es ist durchaus machbar. Ich glaube auch, es ist nicht ungewollt, dass in diesen Lagern so prekäre Situationen herrschen. Also natürlich sind Länder wie Griechenland oder Italien überfordert. Aber sowohl die EU als auch diese Länder wollen dort keine Willkommenskultur pflegen in diesen Ankunftslagern. Also da geht es eher darum, eine Situation zu schaffen, die sich keiner freiwillig aussucht. Das führt aber natürlich auch dazu, dass die Leute weiterwandern und versuchen, in andere Staaten zu kommen, wo die Situation ein bisschen besser ist. Prinzipiell könnte man sowas durchbrechen, indem man versucht, einfach Programme wie Resettlement oder sowas zu stärken, dass man sagt, okay, die Leute müssen gar nicht erst all diese gefährlichen Fluchtwege hinter sich bringen und es bis an die Grenzen Europas oder nach Europa schaffen, sondern es gibt Programme, wo einfach viel größere Zahlen als bisher von den entsprechenden Ländern aufgenommen werden und die Leute direkt auf einem sicheren Weg ins Land einreisen können.
Oft wird ja auch davon gesprochen, wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen. Ist das etwas, was funktionieren kann und schnell, dass tatsächlich jetzt nicht mehr so viele auf den Weg machen? Oder ist das auch nur so eine Floskel, die die Politiker sagen, um sich ein besseres Gewissen zu machen?
Also im Prinzip ist es natürlich eine sehr sinnvolle Idee, Fluchtursachen zu bekämpfen. Was ich sehe, ist es eine Floskel. Wir müssen schauen, aus welchen Ländern kommen die Leute momentan am meisten. Das ist Syrien, Afghanistan, Irak, Somalia. Das sind alles Länder, in denen es seit vielen, vielen Jahren einfach kriegerische Konflikte gibt. Wie wollen wir diese Fluchtursache bekämpfen? Es ist einfach was sich unserem Einfluss zum Teil entzieht und was einfach nicht schnell möglich sein wird. Es gibt Länder, wo vielleicht die wirtschaftliche oder soziale Situation die Fluchtursache ist. Das ist der geringere Teil der Flüchtlinge, die zu uns kommen. Und da wäre natürlich eine gerechtere Wirtschaftspolitik notwendig. Aber das, was ich jetzt unter Fluchtursachenbekämpfung sehe, hat letztendlich, wird nicht viel bewegen in diesen Ländern. Es gibt Kooperationen mit den Ländern, die sich immer noch auf einem politischen Level bewegen, wo der einfache Mensch in diesem Herkunftsland wenig davon haben wird. Und wenn wir Fluchtursachen effektiv bekämpfen würden, kann man auch damit rechnen, dass das Jahrzehnte dauert, bis wirklich der Effekt eintritt.
Dann kommen wir mal auf die deutsche Politik nach außen, beziehungsweise auch auf die europäische Flüchtlingspolitik zu sprechen. Was müsste sich da ändern, damit das humanitärer wird, damit nicht so viele Menschen auch auf dem Mittelmeer sterben? Was müsste hier in Gang kommen?
Also ganz schwierig ist in Europa natürlich momentan die fehlende Solidarität unter den Staaten und dass es einfach keine Einigkeit gibt. Und die einzige Einigkeit, die es zu geben scheint, ist wirklich abzuschotten und keine Flüchtlinge nach Europa reinzulassen. Das ist fatal, das ist extrem gefährlich und es geht auf Kosten ganz vieler Menschenleben. Und die EU als Friedensnobelpreisträger, denke ich, das ist so einem tollen Konzept eigentlich nicht würdig. Also ich denke, da muss massiv dran gearbeitet werden, dass eine Durchlässigkeit der Grenzen da ist, dass Menschen die Möglichkeit haben, hier Schutz zu ersuchen. Weil wir haben die rechtlichen Grundlagen dafür, aber wir versuchen den Leuten dieses Recht im Moment zu nehmen, indem wir sie gar nicht erst reinlassen. Es müssen andere Konzepte, also wie zum Beispiel ein verstärktes Resettlement-Programm europaweit eingeführt werden, dass einfach Menschen auch andere Möglichkeiten haben, nach Europa einzureisen. Und es muss innerhalb Europas natürlich ein besseres System aufgestellt werden, damit die Länder nicht einseitig belastet werden, sondern dass in allen Ländern Flüchtlinge aufgenommen werden und dass auch wirklich aktiv daran gearbeitet wird, dass das Asylsystem in Europa ähnlicher wird, weil es einfach noch zu viele Unterschiede gibt und dann auch in der sozialen Unterstützung so viele Unterschiede gibt, dass natürlich die Leute innerhalb Europas lieber in bestimmte Länder gehen, wo sie halbwegs gut untergebracht oder versorgt werden.
Aber wer ist dann hier der Maßstab? Deutschland, weil wir da auch wirtschaftlich, wie Sie schon gesagt haben, besser aufgestellt sind? Oder auf welchen Nenner einigt man sich dann?
Ist natürlich schwierig. Also wir sprechen momentan ja von Ländern, die keinen einzigen Flüchtling aufnehmen wollen, zu Ländern wie Schweden oder Deutschland, die ein relativ gutes System haben, Leute aufzunehmen und auch ein halbwegs rechtsstaatliches System noch haben, das Asylverfahren zu prüfen. Man wird keine Einheit finden, also man wird kein gleiches Level finden, aber man muss von diesen extremen Polen wegkommen und irgendwie ein System finden, in dem Menschen auf jeden Fall ein Anrecht haben, dass ihr Asylbegehren rechtsstaatlich geprüft wird, dass sie da einfach eine Sicherheit haben, dass das ernst genommen wird, dass sie die Möglichkeit haben, ihre Rechte einzufordern und dass sie in den Ländern auch ein gewisses Existenzminimum dann wirklich haben, wenn sie dort als Flüchtling anerkannt werden.
Momentan arbeitet die EU an einem Dublin-IV-Abkommen, das schärfere Asylregeln mit sich bringen würde. Doch ist das tatsächlich die Lösung? Wir wollen an dieser Stelle wieder ein paar politische Stimmen hören. Beginnen wir mit Margarete Bause von den Grünen im Bundestag.
Also wir müssen natürlich auch Asylpolitik auf europäischer Ebene machen, aber nicht indem wir klein beigeben und sagen, Grenzen dicht und möglichst wenig uns um die Menschen kümmern, sondern indem wir Einfluss nehmen und versuchen, europaweit eine Flüchtlingspolitik zu machen, eine Asylpolitik zu machen, die auch unserem Wertesystem entspricht.
Florian Post sitzt für die SPD im Bundestag und sagt:
Wir brauchen eine gerechte Verteilung der Flüchtlinge auf alle europäischen Länder. Das ist eine Solidaraufgabe. Und dann natürlich dementsprechend auch eine gerechte Verteilung entsprechend der Familiennachzügler.
Apropos Flüchtlingsverteilung in der EU als Solidaraufgabe. Deutschland hat für 2018 bisher keinen einzigen Platz für Flüchtlinge aus den Lagern des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR in Nordafrika oder im Nahen Osten zur Umsiedlung nach Deutschland angeboten. Eigentlich hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel der UN Mitte 2017 insgesamt 40.000 sogenannte Resettlement-Plätze in Europa in Aussicht gestellt. Deutschland wollte davon seiner Größe entsprechend einen Anteil übernehmen. Über eine konkrete Aufnahme sei bislang aber noch keine Entscheidung getroffen worden, heißt es in der Antwort der Bundesregierung auf eine Grünen-Anfrage, aus der die Rheinische Post zitiert. Bis Oktober hätten die Plätze angemeldet werden müssen. Eine weitere Frist läuft demnach jetzt im Februar ab. Andere europäische Partner waren da pflichtbewusster. Dem Zeitungsbericht zufolge hat Frankreich gut 10.000 Plätze für Flüchtlinge aus UNHCR-Lagern angemeldet. Großbritannien knapp 8.000 und Schweden 8.750. Solidarität ist auch das Stichwort für Nicole Gulke, die für die Linken im Bundestag sitzt.
Es ist eigentlich klar, dass die Europäische Union auch oder das europäische Projekt als ein gemeinsames Projekt natürlich auch nur mit solchen Mechanismen irgendwie funktionieren kann und man nicht einzelne Staaten sozusagen, auch noch Staaten wie Griechenland oder so oder Italien da quasi alleine lassen kann. Ich glaube, wenn das nicht gelingt, wird das Projekt auch so wirklich ja wenig Zukunftsperspektiven haben, weil das wird sozusagen für einzelne Staaten nicht machbar sein. Insofern werden wir uns weiter dafür einsetzen, aber natürlich sehe ich auch gerade die Kräfteverhältnisse in vielen europäischen Ländern, die leider in eine ganz andere Richtung tendieren.
Sie sagen es gerade, Griechenland und Italien muss ja geholfen werden. Warum hilft man da nicht einfach?
Ich glaube einfach, weil die nationalen Egoismen noch viel zu groß sind. Und ich glaube, das hat aber auch ein bisschen was damit zu tun, wie tatsächlich die Europäische Union konzipiert wurde. Weil tatsächlich wurden ja grundsätzliche Mechanismen der Konkurrenz und des Wettbewerbs eben zumindest auch in wirtschaftlicher Hinsicht überhaupt nicht außer Kraft gesetzt, sondern eher sogar festgeschrieben. Und ich glaube, deswegen bedarf es eben tatsächlich dringend auch einer Kurskorrektur, auch was diese Verfasstheit, diese europäische Verfasstheit anbelangt. Es geht darum, tatsächliche Prinzipien der Solidarität in sozusagen die EU-Verfassung einzuschreiben und in die EU-Prinzipien einzuschreiben. Und dann kann das auch funktionieren. Solange das Denken sozusagen und die Verfasstheit in Richtung Konkurrenz und Wettbewerb basiert, werden sich auch weiter nationale Egoismen durchsetzen, denke ich.
Bleiben wir noch kurz beim Thema europäische Flüchtlingspolitik. Ich war Ende letzten Jahres auf einer Veranstaltung des Bayern-Forum zum Thema Sterben im Mittelmeer. Dort haben Björn Piebur, Botschafter der Republik Estland in Deutschland, Dr. Jörg Bremer, Italien-Korrespondent bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Verena Papke von SOS Mediterranee, die wir ja in dieser Stunde schon gehört haben, miteinander diskutiert. Estland hatte vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 2017 den Vorsitz im Rat der Europäischen Union. Bei der Diskussion ging es unter anderem um den Umgang mit Libyen und der dortigen Küstenwache. Deren Unterstützung durch die EU steht ja massiv in der Kritik. Hören wir einen kurzen Ausschnitt aus der Diskussionsrunde, moderiert von Dr. Ralf Melzer, Leiter des Bayern-Forums der Friedrich-Ebert-Stiftung.
Und ich glaube, ich muss da jetzt schon drei Sätze noch zu sagen aus unserer Perspektive, weil man so tut, also zumindest das, was Sie eben sagten, man tut ja so, als könnte man in Libyen auf auch nur annähernd staatliche Strukturen zurückgreifen, wenn es darum geht, finanzielle Mittel in staatliche Bahnen, in Instrumentarien zu kippen, wo sie halt irgendwie einen Effekt haben. Es gibt keine staatlichen Strukturen in Libyen. Und zu sagen, die libysche Küstenwache sei ein seriöser Partner, da musste ich eben wirklich an mir halten, dass ich nicht losgelacht habe, denn die libysche Küstenwache ist alles andere als ein seriöser Partner. Sie können nicht retten, und das haben wir festgestellt, das, was sie tun, die Leute fallen ins Wasser. Also die sind, also ich weiß wirklich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich war selber an Bord, als wir einen Vorfall hatten mit der libyschen Küstenwache. Es ist nicht so, dass sie nicht schießen, sie schießen. Sie schießen in die Luft, und ich war an Bord und man hat uns gesagt, werft euch auf den Boden, kein Mensch weiß, wo die Kugeln hingehen. Wahrscheinlich sind sie betrunken. Also zu sagen, das ist ein seriöser Partner, ist einfach nicht richtig. Das sind Leute, die sind schwer bewaffnet, die sind vermummt. Wir haben Fotos, man kann sie nicht erkennen, man kann ihnen zum Teil nicht in die Augen gucken. Die fahren mit beladenen Maschinenpistolen vor einem her und machen einem das Retten schwer. Ich will das jetzt überhaupt nicht undifferenziert stehen lassen, aber zu sagen, die libysche Küstenwache sei ein seriöser Partner, dem würde ich widersprechen. Ich würde auch widersprechen dem Punkt, Libyen sei ein Ort, an dem man derzeit Gerettete zurückbringen kann. Ich verstehe, dass man sagt, man muss Libyen aufbauen. Bei Ihnen schwang ja so ein Stück weit mit, war Libyen vielleicht besser, als es Gaddafi noch gab. Also selbst darüber diskutiert man ja jetzt. Ich verstehe den Punkt, dass man sagt, das haben Sie nicht gesagt, aber es war implizit drin, dass die Leute halt damals nach Libyen gegangen sind, weil man dort arbeiten konnte. Heute gehen sie immer noch dahin, man kann dann nicht mehr arbeiten, sondern man landet in den viel beschriebenen Detention-Centern, wo mit humanitär man mit diesen Faktoren und diesen Kriterien eigentlich gar nicht mehr weiterkommt. Und Libyen gerade als Ort zu sehen, an den man Menschen zurückbringen kann, da entfernt man sich, glaube ich, sehr, sehr weit von einem Wort, was humanitär eigentlich auch gar nicht mehr verdient. Ich will gar nicht naiv daherkommen. Es ist überhaupt nicht so, dass ich eine Lösung hätte. Und ich sage auch gar nicht, ach, herzallerliebst, Sie wollten mal mitfahren, haben Sie gesagt, ne, auf dem Schiff.
Einmal habe ich es ja gemacht. Aber ich meine, das ist nicht die Lösung. Da sind wir ja d'accord.
Und wir sind auch d'accord, dass Italien eine europäische Grenze ist, dass die Italiener völlig alleingelassen werden und dass es keine italienische Lösung ist, die da gefunden werden muss. Ich glaube, dem würde auch keine zivile Seenotrettungsorganisation widersprechen. Und es ist ja auch nicht so, dass wir gegen die Italiener agieren. Also auch zu dem Punkt Code of Conduct, wir hatten sehr gute Gespräche mit der italienischen Regierung.
Das sagt auch die italienische Regierung. Und die Staatsanwälte, die da in irgendwelche Prozesse gedrängt werden, sagen immer wieder, dass da nichts vorliegt, was prozesswürdig wäre, sondern dass diese Organisationen wunderbar kooperieren mit der Einsatzzentrale in Rom. Nur, was ich doch noch mal sagen muss, das klingt natürlich unglaublich zynisch womöglich, aber ein Land dazu zu benutzen oder ein Land dazu verkommen zu lassen, dass die Schlepper die Leute da durchwinken, an die Küste fahren, wo sie dann aufs Meer geschubst werden, ist kein Programm, um einen libyschen Staat zu stabilisieren. Es ist schon naiv, wenn wir alles nur aus humanitären Gründen sehen, und es ist schon naiv, wenn wir nur dieses Flüchtlingsproblem sehen. Viel wichtiger, weil eben auch dieses Flüchtlingsproblem in großer Weise beeinträchtigend und beeinflussend wäre es eben, für stabile Staaten zu sorgen. Und in Libyen haben wir meines Erachtens noch relativ gute Möglichkeiten. Bei all der Verfahrenheit, ich habe das ja im Grand Detail beschrieben, aber wir wissen, die Ansprechpartner, Und es gibt im Übrigen mindestens zwei Lager, jetzt habe ich die Namen mir nicht aus der Republika heute abgeschrieben, zwei Lager, die eben UN-betreut sind, wo es eben jetzt gelungen ist, die Leute hinzunehmen. Es wird davon gesprochen, dass es also in jedem dieser drei Staatsgebiete Lager gibt. In jedem etwa 30.000 Leute, die in den Lagern festgehalten werden. Und in diesem Lager, in Lagern von Tobruk wissen wir kaum was. Wir wissen aber relativ viel über die Lager im Süden. Da ist jetzt, also sind viele italienische Kollegen immer wieder. Und da sind also zwei an der Grenze zum Niger ausgemacht worden, wo man sagen kann, also das sind Modelllager. Da helfen die Vereinten Nationen, da helfen die Franzosen, offenbar auch Ärzte in Not. Also das sind sozusagen die Vorstellungen, auf die wir hinarbeiten.
Darf ich nochmal, bevor Pibo auch gleich über Gelegenheit bekommt, was zu sagen. Ich hatte Frau Papke nicht so verstanden, dass sie der Meinung ist, nur humanitär zu agieren. Ich glaube eher, dass das ein Konsens zwischen Ihnen war, so schwer es auch ist, die Lage in Libyen irgendwie zu stabilisieren. Aber gleichzeitig, das ist ja euer Ansatz, zu sagen, also wenn da Menschen unterwegs sind und in Seenot geraten, können wir die nicht ertrinken lassen.
Man muss sie aber nicht erst ins Meer jagen, um sie dann zu retten.
Gut, aber die Frage ist für mich halt schon ein Stück weit, also wenn wir jetzt hier von Alternativen sprechen, will ich eigentlich im Mittelmeer ertrinken oder möchte ich in libyschen Detention-Centern sein, dann ist da komme ich aber schon weit weg und dann bin ich nicht naiv, wenn ich humanitäre Werte letztendlich auch als ein Kriterium anwende, wo die EU Millionen und Milliarden reinsteckt. Also Entschuldigung.
Nein, das brauchen Sie gar nicht entschuldigen, aber es sind zweierlei Sachen.
Genau.
Herr Pieper.
Also ich würde nur sagen, dass was ich mit dieser Küstenwache gemeint habe, ist, dass der libysche Außenminister hat gesagt in Tallinn, dass Küstenwache in Libyen mehr also vertrauenswürdig ist als vielleicht jenige andere Institutionen in Libyen. Und natürlich, es gibt viele Probleme mit der Küstenwache, aber deshalb müssen wir kooperieren und deshalb haben wir so viele verschiedene Mittel für das und der verschiedenen Projekte.
Bevor ich mich nun von Ihnen verabschiede, steht die Frage noch im Raum, wie sieht denn die Zukunft beim Thema Flüchtlingspolitik aus? In Deutschland und der EU. Wird hier in absehbarer Zeit ein menschenwürdiger Weg gefunden? Rebecca Kilian-Mason vom Münchner Flüchtlingsrat.
Momentan bin ich da leider sehr pessimistisch. Auf EU-Ebene wird ja an einem neuen Asylpaket gebastelt, an einem Dublin IV und alles, was da momentan zur Debatte steht, schaut eher nach Verschärfungen und Verschlechterungen aus. Also da lässt sich relativ wenig Hoffnung draus schöpfen. All diese Abkommen, die mit Ländern wie Libyen oder der Türkei getroffen werden, zeigen auch, dass Europa versucht, das Problem zu externalisieren. Also vor die Grenzen Europas zu verlagern und da werden die Probleme noch viel mehr werden, weil dort einfach Menschenrechtsverletzungen von anderen Regierungen stattfinden, die nicht mehr in der Kontrolle der EU sind, aber letztendlich von der EU verursacht werden. Und wenn die Neuerungen im Dublin-System und in diesem Asylpaket kommen, dann denke ich, wird die Situation für Geflüchtete in Europa und außerhalb Europas noch schwieriger werden.
Sind wir als Zivilgesellschaft da machtlos? Können wir da nur zuschauen und denen, die es hierher schaffen, helfen?
Ja, also häufig fühlt man sich machtlos. Es ist natürlich die große Politik, die das bestimmt. Aber ich denke, jeder von uns ist in der Lage, seinen kleinen Teil beizutragen. Also es heißt, sich ehrenamtlich zu engagieren oder auch einfach seine Meinung zu vertreten, sei es Freunden gegenüber, sei es öffentlich, was auch immer man für Mittel hat. Und sich mit all den kleinen Mitteln, die man hat, dafür einzusetzen, dass diese Gesellschaft aufgeschlossen bleibt und dass diese Gesellschaft einfach nachhaltig und offen gestaltet bleibt und wird.
Auch deutsche Asylexperten und Anwälte sind besorgt über die geplante Dublin-Reform. Die Grundannahme, die dahinter stehe, sei falsch. Die Ankunft eines Flüchtlings in Europa wird von Politikern und Entscheidungsträgern oftmals schon als Missbrauch und nicht als Recht bewertet. Flüchtlinge würden, und das sieht man auch in den Diskussionen hierzulande immer wieder, Flüchtlinge würden nicht mehr als Menschen gesehen, die Rechte haben, sondern als Gäste, denen man Gnade gewähre. So oder so sind wir am Ende der Sendung angelangt, aber noch lange nicht am Ende der Fluchtbewegungen auf der Welt. Auch wenn Union und SPD die Flüchtlingskrise für beendet erklärt haben. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen LoRa-Abend und bedanke mich bei meinen Interviewpartnern sowie bei Marius Baumann für seine Mitarbeit. Die Sendung können Sie in den kommenden Tagen auch auf unserer Website lora924.de nachhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Lena Kronauer, die auch für diese Sendung verantwortlich war. Machen Sie es gut. Auf Wiederhören.
Die soeben gehörte Sendung wird unterstützt vom Katholischen Fonds für weltkirchliche und entwicklungsbezogene Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit und durch Mission Eine Welt aus Mitteln der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern.